Moin, moin zu Lebenslanke 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute Nachbericht natürlich Regensburg gegen Werder. Mir fehlen fast die Worte dank der starken Leistung von unserer Mannschaft, aber natürlich auch viele andere Themen. Deswegen möchte ich euch nochmal bitten, schaut unter Community bei der Umfrage nach. Abstimmung, wir wollen ja mit dem Torben noch ein längeres Fazit quasi der Hinrunde bzw. der 18 Spieltage machen. Kurz nach Weihnachten, also da gerne noch abstimmen, werden wir euch nochmal reinposten und natürlich auch nochmal in eigener Sache einige Informationen. Heute die Sendung ist klar, dann gibt es natürlich vor Hannover, nach Hannover noch etwas. Dann ist ja kurz Weihnachten, dann kommt der Torben, dann ist kurz Silvester, dann gibt es Aktuelles und News von uns. Und dann bereiten wir uns ja auch schon wieder auf die weitere Rückrunde vor mit dem nächsten Spiel, dann gegen Düsseldorf am 15. Das heißt, da wird es also noch einige Sendungen geben, aber natürlich jetzt nicht mehr die nächsten paar Wochen dann nicht immer zwei, sondern dann eine, also zwischen den Feiertagen quasi, aber dass ihr schon mal Bescheid weißt. Jetzt wollen wir aber mal starten und die ersten wichtigen Grüße, das konnten wir natürlich letzte Woche noch nicht machen, müssen ja erstmal an unseren ersten Ehrenspielführer gehen, Richard Ackerschott, 100 Jahre alt wäre er da geworden, also genannt die Sense. Da weißt du Bescheid, das waren noch richtige Fußballer, was man gelesen hat, angeblich bis zu 800 Spiele für Werder gemacht, also richtig cool. Von daher geht der erste Gruß rein und dann muss ich noch weiterführen. Scoop, 3:2 gewonnen, sagenhaft, Werder Bremen, also stürmt nach vorne ohne Ende, ole ole Werner Bremen, wie ich immer sage, die sind ja nicht mehr aufzuhalten, jetzt schon Tabellenplatz 9. Wie ist denn dein Statement dazu?
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. 3:2 Auswärtserfolg in Regensburg. Geiles Ding, 3 Punkte geholt, Platz 9 gefestigt, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Nur natürlich gibt es von mir wieder 2, 3, ja, ich will nicht sagen negative Sachen, aber Sachen, wo die Emotion schon wieder kocht. Nämlich Sepp, wenn ich in der 89. Minute auswärts das 3 einschieße, dann muss der Sack aber sowas von zu sein. Und dann kann es nicht möglich sein, dass ich in der 94. Minute noch einen halben Herzinfarkt hier zu Hause auf meiner Couch kriege, weil ich denke, da fällt das 3-3 für Regensburg. Also das geht schon mal gar nicht. Also 89. Minute 3-1 auswärts, da muss der Sack zu sein. Es war wieder typisch Werder Bremen, dass ich da noch zittern muss. Und in der ersten Einstellung konnte man ja nicht sehen, dass es abseits war. Ich war schon so, ich habe schon die Fernbedienung in der Hand gehabt. Ich wollte sie schon durchs Fenster schmeißen auf jeden Fall. Aber dann hatte ich gesehen, er jubelt gar nicht. Und dann dachte ich, oh, zum Glück doch abseits. Selbst sowas darf nicht passieren. Sowas darf in der C-Jugend nicht passieren. Sowas darf nicht in der Kreisliga C auf Ascheplatz passieren. Sowas darf nicht in der zweiten Bundesliga passieren. Also da habe ich mich wieder, als Abpfiffer muss ich dir ganz ehrlich sagen, konnte ich mich erst gar nicht freuen, weil ich einfach nur diese letzten Minuten wieder gedacht habe, kann nur sein, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, wie blöd ist dieser Verein, wie blöd ist diese Mannschaft. Nochmal, 89. Minute 3-1, da muss die Sache durch sein. Und da habe ich mich richtig, richtig drüber geärgert. Ich bin auch ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ins Bett gegangen. Ich habe den Sieg gar nicht so genossen. Ich war richtig verärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am nächsten Morgen war es natürlich anders. Wieder den Abstand zu Regensburg verkürzt, sind nur noch 2 Punkte jetzt auf die. Okay, in der Tabelle sind wir nicht vorangekommen. Immer noch Platz 9, aber 6 Punkte zu Platz 2, 3 Punkte zu Platz 3. Wo der HSV jetzt steht, ne, auf Platz 3 nach der Hinrundentabelle. Genau. Tabellen dritter HSV. Natürlich unser Ziel, die zu überholen. Und ja, zum Spiel erstmal, ich fange nochmal hinten an. Also der neue Trainer, ich spreche es immer wieder an, ihr habt ja gesagt, ich habe euch ja gesagt, dass ich nicht finde, dass er zu Werder passt und dass er schlecht ist. Aber jetzt hat er schon wieder eine Aktion gebracht, wo ich sage, Chapeau, Chapeau. Oliver Kahn hätte gesagt, der Mann hat Eier in der Hose. Wenn man beim Stand von 3:2, wo es noch richtig eng wird, einen 16-jährigen Abwehrspieler bringt, der gerade mal 16 Jahre und 4 Monate, glaube ich, ist, habe ich heute gelesen, wo noch alles passieren kann, wo noch das 3-3 fallen kann, da zeigt der Trainer aber, der hat Eier in der Hose. Also da hat er mich echt überrascht, obwohl, wie gesagt, ich habe gelesen, der ist nur 200 Meter gelaufen und hatte einen Ballkontakt in der Zeit, aber immerhin sein Debüt. Und da muss ich auch wieder sagen, zweite positive Überraschung für Ole Werner, dass er den in der Zeit bringt. Also gut, was hast du denn erstmal zu der Thematik, dann komme ich gleich nochmal zum ganzen Spiel. Warst du nicht überrascht, als er den gebracht hat, kurz vor Schluss?
Doch, ich war sehr überrascht. dass er den noch gebracht hat. Der hat ja auch noch mal kurz gezögert bei der Szene, hat er wohl auch nachher noch mal angesprochen, hat aber gesagt, nee, hat die vielleicht noch mal eher überlegt, ob man es noch mal was anderes, eher taktischer Natur. Aber da hatten sonst wohl keine Probleme. Naja, gut, für die paar Minuten, daran sollte es auch nicht scheitern. Ich glaube, hättest du ihn, weiß ich nicht, in der 80. Minute gebracht oder so, da wäre es, glaube ich, noch mal was anderes gewesen. Aber so fand ich das jetzt okay. Der hat dann auch eher an der Außenbahn gespielt, aber schon cool, dass der Chiarodia da den Einsatz bekommen hat. Wenn man sich so die knapp 10 jüngsten Debütanten anguckt, bei Werder ist sogar auch aus den meisten was geworden, weil da auch Aaron Hunt dabei war, der dann Profi geworden ist. Ne? Eggestein, der früh mal reinkam, auch wahrscheinlich, wie vielleicht jetzt auch schon 200 Bundesliga-Spiele und so weiter und so fort. Also viele Namen. Von daher ist er ein großes Talent. Da kann man schon mal was erwarten über die nächsten 1-2 Jahre vielleicht, dass er da öfter spielt. Und Toprocks Vertrag läuft ja auch aus. Also da hätten wir ja auch schon jemanden, der dann auch vielleicht ab und zu mal wieder spielt, weil er ja vielleicht nicht verlängert wird. Jetzt mache ich mal einen ganz großen Bogen. Aber es ist cool, dass du dich jetzt nach so langer Zeit, ist ja heute Montag, aber auch noch immer darüber aufregen kannst. Aber das ist ja das Coole. Erstmal auch sehr interessant. Nicht vorher war Schalke ja noch weiter. Dann ist jetzt der HSV auf Tabellenplatz 3. Gestern Abend gab es auch also Sonntagabend noch einige Interviews oder ein Interview mit Baumann, was auch nochmal interessant ist. Können wir auch nachher nochmal kurz drüber sprechen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich mich am meisten erstmal aufgeregt habe, war nach 5 Minuten. Ja. Wir haben über Regensburg, da kann ich mich noch gut erinnern, wo ich das Spiel jetzt dann geguckt habe. Ich glaube, nach 8 Spieltagen schon darüber gesprochen, Standardtore, weil wir immer so rumgeguckt hatten, die waren nicht schon top. Distanzschüsse auch, da hat man ja auch einiges gesehen von denen, da zischten die Bälle ja nur aufs Tor, die können ja richtig schießen. Ein bisschen wie beim FIFA-Soccer, wenn man mal die richtige Taste erwischt. Und dass du dann da so ein blödes Tordeck nach 5 Minuten bekommst.
Ja.
Also das war wirklich wieder Werder Bremen-mäßig. Ja. Du weißt es doch, dass die Standardprofis schlechthin sind. Dann habe ich mir das heute auch nochmal angeschaut. Jetzt ist ja hier mein quasi Lieblingsspieler, Singen hier aus Neuseeland. Ja, ich weiß nicht, kann ich vorher gar nicht, aber ganz interessanter Mann. Spielt er auch bei Wellington, wo auch Windenhofer herkommt oder geboren ist. Also da muss man sich da um so einen Kiwi auf jeden Fall bemühen, weil der ist ausgeliehen von Bayern 2, meine ich, ist das mittlerweile. Hat auch die Vorlage gemacht zum 1-0. Also er hat nämlich die Ecke geschossen. Das habe ich jetzt beim nochmaligen Anschauen erst nochmal gesehen. Ich wollte mir noch ein paar Szenen nochmal angucken, hier auch für die Aufnahme. Klar, macht auch den Anschlusstreffer. Also ganz interessanter Mann, aber dass man da nicht vernünftig das verteidigt, ja, und schon so schnell zurückliegt. Und die ersten 15 Minuten fand ich ja auch, das sah ja wirklich überhaupt nicht gut aus, oder? Wie hast du das so empfunden?
Also bin ich hundertprozentig bei dir. Die erste Viertelstunde war sogar fast eine sportliche Katastrophe. Und da mache ich natürlich unseren Abwehrhühne Ömer Toprak einen Riesenvorwurf, weil er ja gar nicht hochgeht zum Kopfball beim 0-1. Ne? Also für mich.
Ja, aber die stehen auch schon scheiße. Wie gesagt, ich habe es mir nochmal angeguckt. Da steht weiter vorne, weiß ich jetzt nicht mehr, dann Füllkrug, der auch schon so im Raum verteidigt, da nicht an den Kopfball geht. Genau. Und dann, wie du sagst, Toprak, der überhaupt nicht beim Mann ist. Ja? Dann haben die sich überhaupt nicht übersprungen. Entweder wird der halt aufgenommen vom Füllkrug. Dann müsste der weiter nach hinten eingerückt sein oder der Toprak muss weiter nach vorne. Also
ja.
Ist zu einfach, viel zu einfach die Sache und das hat einen schon wieder aufgeregt. Dann hat sich die Mannschaft ja so ein bisschen gefangen und ich fand nachher fast der beste Spielzug, den es dann auch über außen kam, auch dann mit der Hacke vom Bittenkurt auf Duxch. Den schießt er halt aufs Tor.
Den muss er, Chancentor Duxch.
Der ist wirklich ein Chancentor. Der ist wirklich schlecht.
Den darf auf keinen Fall drüber schießen, der muss auf jeden Fall aufs Tor kommen.
Ja, das genau.
Fakt, der muss auf jeden Fall.
Aber du hast ja wahrscheinlich sogar recht, dass der noch schwieriger zu machen ist, als nachher sein Tor fasst, oder?
Natürlich, hundertprozentig. Das Tor war schwieriger. Hundertprozentig. Der muss den doch nur flach reinschieben. Ich habe auch nicht verstanden, warum er den hochschießt. Habe ich nicht verstanden. Schieb ihn doch einfach flach in die lange Ecke.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Also ganz, ganz extrem. Aber dann auch ein super Spielzug selbst zum 1-1. Ne? Das war natürlich wieder Fußball vom Feinsten. Ne? Auch die Flanke endlich vom Agu, die dann auch ankommt. Wittenkurt macht das gut. Aber auch schon vorher, wie sie verlagert haben und so weiter. Das war ein richtig, richtig guter Spielzug von Werder Bremen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Obwohl wir 4-0 gegen Aue gewonnen haben, habe ich so einen schönen Spielzug gegen Aue aber nicht gesehen. Also das war schon Chapeau, Chapeau.
Ja, also man merkt schon, dass das war ja auch vorher bei Aue zu sehen, dass sie nicht mehr so die Bälle reinkloppen, sondern genau. probieren mehr mit flachen Pässen und dann auch über die Außen zu kommen. Also so ein bisschen entschlüsselt ist es schon, weil Agu ständig der Einzige ist, der vorne rumrennt da aus dieser Fünferkette. Also spielen die irgendwie eigentlich mit dem zwar nominell so aufgestellt, aber danach rückt er immer weit nach vorne. Er hat wahrscheinlich auch Bock zu laufen. Die Flanken sind sicherlich noch etwas ausbaufähig, hatten wir letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen, aber diesmal kamen sie an. Auch das hatte ich mir auch alles nochmal angeguckt. Ganz interessant, weil auch da stimmte irgendwo die Zuordnung auch irgendwie nicht bei Regensburg. Ich gebe dir recht, vorher schön gemacht, aber ich glaube, das hätten sie auch besser verteidigen können. Der Bittencourt kam da relativ frei zum Schuss. Und ähnliche Situation dann nachher auch bei dem Friedl-Tor. Das war ja noch so abgefälscht, aber auch natürlich über außen. Aber es gefällt mir auch deutlich besser, weil vorher war das irgendwie so ein planloses Gekicke oder mit langen Bällen und man wusste gar nicht, wo die hinwollen. Und so sieht man schon, dass das, auch wenn es sehr agulastig ist, dass da Bälle zumindest in die Gefahrenzone kommen und dadurch immer wieder Torchancen auch kreiert werden. Ich muss aber auch sagen, die Regensburger, die sind ja mit die laufstärkste Mannschaft. Ich glaube, hinter Heidenheim war das wohl. So hat man auch gemerkt, sind natürlich auch mehr gelaufen. Also hier meine Theorie ist natürlich diesmal nicht aufgegangen bei Bremen. Bremen ist, glaube ich, 3 oder 4 Kilometer weniger gelaufen. Insgesamt der Spieltag, musste ich jetzt auch nochmal nachgucken, ganz ausgeglichen. Also ich habe mir nur wieder Siege angeguckt. Da ist wirklich pari pari. Also manchmal stimmte die Sache mit der Laufdistanz, manchmal nicht. Und ich muss jetzt noch was völlig off-topic, aber der Tobias hat uns ja letztes Mal was gepostet, ich glaube vor 2 oder 3 Videos, auch über die Aufsteiger und über die Herbstmeister, über St. Pauli.
Ja, ja.
Und jetzt ist mir, glaube ich, nochmal eingefallen, ich habe es aber nicht nachgeguckt, aber ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Ich nehme mal an, dass öfters mal Herbstmeister der HSV war und dass deswegen die Quote so schlecht ist die letzten 3, 4 Jahre.
Ja, kann sein. Ja, das stimmt. Das kann sein. So. Das stimmt.
Jetzt nochmal zurück, sorry, aber das war mir noch irgendwo
im Hinterkopf.
Ja, genau, danke. Und aber ich fand dann zu Beginn der zweiten Hälfte war das auch ein Spiel, was sehr zerfahren war. Ich hatte auch das Gefühl, dass es eher so ein bisschen 0-0 quasi weitergeht, was jetzt die zweite Halbzeit angeht. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Das kam jetzt aus meiner Sicht ein bisschen so aus dem, bisschen glücklich, zum guten Moment der Führungstreffer. Und dann fand ich es dann aber schon schade, dass wir einfach so lange Zeit kein weiteres Tor geschossen haben. Das heißt, wir hatten doch immer Umschaltsituationen oder vermeintliche Umschaltsituationen, die wir ganz schnell wieder, wo Bälle verloren wurden, wo wir nicht in gute Möglichkeiten kamen und haben einfach diese Tore nicht gemacht, ne, um Ruhe reinzubringen.
Aber Sepp, jetzt kommt das große Aber wieder von mir. Aber dann machen wir endlich das Tor in der 89. Minute und dann muss es gut sein. Dann muss das Spiel durch sein. Dann musst du sagen, Haken dran, 3-1 auswärts, das war's. Deshalb, den Zeitpunkt fand ich eigentlich, natürlich, wenn du vorher das 3-1 machst, ist auch gut. Aber einen besseren Zeitpunkt, als in der 89. Minute das 3-1 zu schießen, gibt es im Fußball nicht. Und dass man dann noch so zittern muss, das geht wieder, wie gesagt, aber ich habe gerade schon was zu gesagt. Lass uns wieder vielleicht mal zu 2, 3 Personalien kommen. Was ich ganz witzig finde, oder auffällig, nicht witzig, auffällig, was du gerade gesagt hast, dass das sehr rechtslastig ist, dass der Agu immer weit nach vorne rückt. Und auf der anderen Seite der Jung eigentlich nur Defensivarbeit macht. Ne? Ist dir das auch mal aufgefallen? Wie du schon gesagt hast, du sagst ja rechtslastig. Und der Jung macht diese Flankenläufe gar nicht. Ne? Der Agu macht einen Flankenlauf nach dem anderen, aber der Jung, der für mich wieder ein ordentliches Spiel gemacht hat, auf den gucke ich ja immer gerne, der macht aber nicht diese Flankenläufe. Ne? Der hat echt mehr Defensivarbeit. Unser Spiel ist echt rechtslastig geworden.
Ja, genau. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht ja sehr einfach zu entschlüsseln. Weil im Endeffekt die Aufstellung ist mit einer Fünferkette oder vermeintlichen Fünferkette, ist jetzt ja sehr variabel, ein ausgedehntes, weiß ich nicht, V oder so, wenn du willst. Und im Endeffekt wird es immer eine Viererkette, ja, weil der Agué vorne rumturnt. Ja. Und das ist sicherlich auch gegen andere Mannschaften interessant, aber schon gut. Regensburg wirklich nicht so schlecht, also auch weil die auch mal geil schießen können aus der Distanz, mal 20 Meter, die können mal abziehen, was der Werder auch meistens nicht macht. Mhm. Ich fand, der hat sehr spät gewechselt. Ich hätte zum Beispiel den Füllkrug dann mal rausgenommen, der hat mir gar nicht gut gefallen. Macht natürlich jetzt nochmal die Vorlage. Von da ist das richtig, da hätte ich, glaube ich, den Schönfelder nochmal gebracht nach 75 Minuten. Und aber ich kann jetzt schon verstehen. Ich meine, er macht jetzt wenigstens die Sachen, die man vielleicht auch erwartet. Er bringt quasi erstmal dieselbe Aufstellung. Er bringt so ein bisschen Ruhe rein, hat man auch in den Interviews gehört, ist relativ ruhig, bringt sozusagen ein bisschen Sicherheit daran und verändert jetzt nicht großartig was. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, bei der kurzen Winterpause, die wir haben, im Trainingslager von 7 Tagen, falls es überhaupt stattfindet, da vom 2. bis 9. Januar, und wenn man jetzt weiter vorausschaut, ist, glaube ich, im Februar nochmal eine kleine Phase mit Länderspielpause, ob man da wirklich viel ändern sollte, zumindest an diesem Grundgerüst. Ich würde das vielleicht gar nicht machen, selbst wenn du sagst, okay, manchmal ist die Viererkette besser gegen andere Gegner. Ich würde das vielleicht überhaupt nicht machen, weil ich sehe da jetzt gar keine Vorbereitung. Ja, wir haben jetzt das Hannover-Spiel noch, dann ist quasi Weihnachten, also das heißt, das machen die Fußballer ja auch nicht jetzt großartig was, die fahren wahrscheinlich auch nochmal quer durch die Gegend, wo auch immer die dann hin müssen, zur Familie oder so, und das heißt, da sind auch 2 Wochen, ist da nichts, da werden die wahrscheinlich ja fast gar nicht trainieren, vielleicht wird da 2-mal Auslaufen noch sein, ich weiß nicht, wie lange, bis zum 22. oder wann, was, und dann sind die auch erstmal weg, und das Trainingslager, da kannst du ganz ehrlich, du musst nur noch dahin fliegen, da musst du dich kurz da erstmal zurechtfinden, dann geht's halt los und dann reist du auch wieder zurück. Also du verlierst ja auch gewisse Tage, wo du einfach jetzt nichts machst. Wird da jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern.
Da bin ich bei dir. Ich muss noch mal einmal kurz auf die Personalien zurückkommen. Ja. Wen ich noch mal kurz loben möchte, der das richtig gut macht, ist so fast so gleichzusetzen mit Füllkrug. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Füllkrug hat die große Klappe gehabt, macht dann super Spiele, jetzt glaube ich an 7 Toren hintereinander beteiligt, irgendwie mindestens mit einem Scorerpunkt oder so. Ne? Und der auch am Anfang Scheiße gemacht hat, auf Deutsch gesagt, war ja Marco Friedl. Aber vor dem ziehe ich die letzten beiden Spiele auch richtig den Hut. Also was der gegen Aue und gegen Regensburg gezeigt hat, die Zweikampfstärke, die Balleroberung, die Pässe, die er gespielt hat, das Tor, was er gemacht hat, also Chapeau, Chapeau, Hut ab vor der Leistung in den letzten beiden Spielen von Marco Friedl. Das grenzte schon beide Spiele an eine 1. Ich glaube, der hat beide Spiele eine 2 gekriegt, aber meiner Meinung nach hätte man dem Spiel auch jeweils eine 1 geben können.
Ja, genau. Also, zum Beispiel einmal diese richtig geile Grätsche da.
Genau, genau.
Das war jetzt auch in der 2. Halbzeit. Ne? Ja, genau.
Ja. Also Hut ab vor
ihm. Also der ist auf jeden Fall on fire und ja. Ja, vielleicht auch sein Wetter da in Regensburg gewesen. Da war ja leichter Schneefall danach. Ja, ja, wunderbar. Und aber klar, was das Krasse ist, wir haben ja vorhin nochmal drüber gesprochen, über die Abwehr oder über die 4 Leute mit Pavlenka dann und jetzt unter Dreierkette, wenn wir jetzt mal die Außen rausnehmen. Was das für ein besetztes Mannschaftsteil ist und was passiert, gibt es schon wieder 2 Gegentore. Ja? Also ja, da siehst du auch, dass das irgendwo nicht passt. Und das ist stimmt. Irgendwo, glaube ich, schon noch das Problem, dass du im Zentrum, auch Thema von Anfang der Saison, da dann noch doch nicht diese Stabilität des überragenden Sechser der 2. Liga hast, der da halt das macht. Die machen das wahrscheinlich okay und auch groß. Okay, es ist halt ein solider Spieler, ja. Wenn ich jetzt 30 Spiele von dem sehe, wird er vielleicht 2-mal eine 2 haben und 2-mal eine 5. Ansonsten wird er irgendwie eine 3,5 bis 3,0 haben. Und das war es dann halt bei dem. Ja, und da fehlt sicherlich der Impuls. Auch der kreative Spieler wird er auch nicht sein. Da fehlt aus der Mitte, glaube ich, schon vielleicht die eine oder andere Überraschung. Aber wir haben uns gut gefangen, fand ich, nachdem wir zurücklagen. Hatten auch spielerisch schöne Szenen, muss man sagen. Ja. Erste Halbzeit fand ich dann sozusagen nach so 15, 20 Minuten eigentlich dann recht gut. Zweite fand ich dann sehr ausgeglichen, am Anfang vor allen Dingen. Das Tor hat uns in die Karten gespielt, dann fand ich uns aber auch eigentlich nicht unbedingt besser. Also da hätte man auch durchaus mal ein 2-2 kriegen können, aus meiner Sicht. Die hatten halt auch schon ein paar. Aus den Ballbesitzen, die wir dann teilweise bekommen haben, haben wir einfach keinen guten Konter gefahren. Das hat mich auf jeden Fall nochmal gestört. Wir waren nicht im Dauerdruck, aber wir hatten dann immer so Szenen, wo dann der Ball, weiß ich nicht, verteidigt wurde von uns. Ball kam nach vorne, kam mal irgendwie wieder zurück.
Und also, diesmal auch 2 schöne Paraden von Pavlenka auf jeden Fall. Auch diesmal richtig gefaustet, nicht dem gegnerischen Stürmer vor die Füße gefaustet. Die 2 Weitschüsse, die du gerade angesprochen hast von Regensburg, da hält er auch mal gut. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das 100%ige waren, aber die hat er mal schön gefischt auf jeden Fall. Das war wichtig, dass er die beiden mal gehalten hat.
Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht, dass das auch mal was Vernünftiges war. Genau. Ja, da konnte man doch schon aufbauen. Und man merkte so ein bisschen das spielerische Element. Ein bisschen abgebaut fand ich Romano Schmid. Der hat mir jetzt nicht so gut gefallen.
Ja, das stimmt.
Aber der ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen wechselnd. Aber ansonsten wird sich da auch wahrscheinlich so viel nicht ändern, solange die alle wieder fit sind. Ne?
Aber du hast gerade gesagt, Romano Schmidt hat mir nicht gefallen. Meine persönliche Meinung, muss ich dir wieder sagen, bis zum Tor von ihm war für mich der Bittencourt mit Abstand der schlechteste Bremer. Bis zu seinem Tor.
Aber der Bittencourt ist für dich immer der schlechteste Bremer, obwohl du damals vor 2 Monaten so große Hoffnung auf ihn gesetzt
aber hast. Fandest du den gut? Fandest du den Freitag? Fandest du den Freitag gut? Also bis zu seinem Tor war der Katastrophe.
Der Bittencourt ist auch überhaupt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mein Spielertyp, weil der einfach viel zu unkonstant ist. Ich glaube, es ist so einer, der hat sein ganzes Talent irgendwie verschleudert, weil er könnte viel mehr, aber der bringt es halt nicht auf dem hohen Level. Der war ja damals auch gehypt. Ich glaube, der kam ja aus Cottbus und ist dann nach Dortmund gegangen und richtig, so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wo der noch überall war. Und
zum Beispiel.
Ja, weil der hat sich dann final nie so richtig durchgesetzt. Das ist so.
Nein, ich meine so, zum Beispiel, ich habe immer Probleme damit, wenn man das Potenzial sieht von ihm. Ne? Deshalb habe ich auch gesagt, erinnere dich, muss ich immer wieder sagen, an die beiden Pokalspiele gegen Borussia Dortmund. Da war er unser Aggressive Leader, der hat sich aufgerissen, der hat Tore gemacht, der ist gelaufen, der ist gerannt, der hat Pässe gespielt. Und das war für mich richtig, richtig geil. Und deshalb habe ich gesagt, so einen brauchen wir wieder. Aber er ist ja weder zurzeit ein Aggressive Leader, noch spielt er super Pässe. Ja, er macht ein Tor, richtig, das macht er. Aber was vorher dahin war, und nochmal, diesen Begriff Aggressive Leader, das zeigt er mir zurzeit gar nicht. Der geht fast jeden Zweikampf aus dem Weg, habe ich das Gefühl. Und er haut sich da null rein. Er pusht die Mannschaft auch nicht, weil er erzählt ja immer selber, er ist ein erfahrener Spieler und in der Kabine redet er viel und er will die jungen Spieler mitnehmen. Deshalb habe ich am Freitagabend extrem auf den geachtet. Ich fand den bis zum 1-1 grottenschlecht.
Aber da glaube ich, du hast jetzt gerade Aggressive Leader gesagt, das ist natürlich dann auch schwierig für ihn in die Verbindung zu bringen. Also von der Position her, glaube ich, ist es ja überhaupt schon keiner.
Ich meine Zweikampfverhalten, Entschuldigung, ich meine dann das Zweikampfverhalten.
Ja, aber ich glaube, der war immer schon kein richtiger Zweikampfriese.
Erinnere dich an die Spiele gegen Dortmund. Da hat er gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Ob es gegen Delaney war, ob es gegen Emre Can war oder was weiß ich, gegen die Treter der Nation in Anführungsstrichen jetzt, Emre Can, der hat die
Zweikämpfe gewonnen. Dann redest du wahrscheinlich mehr über die Offensivzweikämpfe, die er geführt hat nach vorne. Ne? Ja. Aber der ist halt einfach, der hat natürlich auch das Tor damals gegen Nürnberg gemacht, das Wichtige. Mhm. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, das ist jetzt keiner, der dem Spiel irgendwie einen Stempel aufdrücken kann oder so. Aber man sieht
das
ja,
glaube ich, das Spiel. Und das hätte ich erwartet.
Der ist sicherlich von dem, was er von den technischen Fähigkeiten und so, einfach jemand, der das machen könnte. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, du weißt ja auch, warum der dann es nicht geschafft hat, meiner Bundesliga konstant zu spielen. Und ja, der könnte auch vielleicht jetzt immer noch erste Bundesliga spielen. Aber das wäre jetzt trotzdem bei auch anderen Mannschaften jetzt keiner, wo die sagen würden, ja, aufgrund dessen holen wir jetzt irgendwie 10 Punkte mehr oder so. Für den
deshalb
ist er zu knapp gefahren.
Deshalb glaube ich auch nie, dass der mal ein Angebot haben sollte von Benfica Lissabon. Da war ja mal das Gerücht, dass er ein Angebot von Benfica Lissabon hatte. Glaube ich nicht.
Ja, ich glaube, er hat mein Interview so gesagt, dass es nicht Benfica war.
Ach, hat er nachher? Weiß ich gar nicht.
Ja.
Okay.
Er meinte, glaube ich, entweder ein anderer portugiesischer Verein oder jedenfalls nicht Benfica. Ich weiß nicht, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er bei Sporting, die sind ja noch besser. Ja, die sind ja sogar, ich glaube, jetzt auch wieder vorne in der Meisterschaft oder so. Ich meine auch FC Porto oder so, ich habe keine Ahnung.
Selbst seitdem wir damals im Sport in Lissabon im VIP-Bereich waren, seitdem geht es aufwärts mit der Truppe. Was sag ich dir? Seitdem geht es aufwärts.
Ja. Wird mal Zeit, dass wir nochmal Karten bekommen für den VIP-Bereich von Werder Bremen. Apropos Karten, wir hätten jetzt, also erstmal ist es ja auch schon ein Wunder, dass überhaupt das Spiel gewonnen werden konnte, weil der Scoop, der konnte ja nicht hinfahren. Ging ja nicht. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, dass wir schon mal kurz vorausschauen. Hannover geht ja auch nicht. Wurde es heute bekannt gegeben, dass da auch keine Auswärtsfans kommen. Da hättest du wahrscheinlich sogar auch eine Karte bekommen.
Ja, ich habe Karten bestellt und deshalb habe ich ja gerade schon so gemacht und bin schon eher mit einem weinenden Auge dabei. Also finde ich echt
also
sehr, sehr
schade. Also da wäre ja eigentlich wieder alles möglich gewesen. Jetzt muss natürlich die Mannschaft und Trainer es so schaffen. Werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Aber ich möchte jetzt noch andere Themen ansprechen. Wir erzählen ja schon wieder so lange und es kommt ja immer öfter vor. Wir haben ja leider keine genauen Quoten, dass es immer mehr Leute gibt, die diese Sendung hier schauen. Weil ich höre ständig Spieler, Funktionäre, alle reden über Ziele. Ziele, Ziele, Ziele. Aufstieg, es werden immer mehr Spieler. So, auch selbst Clemens Fritz hatte ich dann nochmal irgendwo gelesen. Ich glaube, bei der Deichstube hat dann gesagt, jetzt können wir natürlich dann auch nach der Hinrunde oder nach dem Kalenderjahr dann auch nochmal gucken, wo wir stehen und vielleicht nochmal Ziele dann formulieren. Gestern bei Butten und Binnen im Interview, könnt ihr euch auch nochmal angucken, verlinken wir euch. Selbst der Baumann hat jetzt, ich würde jetzt vielleicht noch nicht sagen, vom Aufstieg gesprochen, aber er hat schon mal das Wort irgendwie in den Mund genommen, ja, also die sind ja sozusagen ganz heiß. Ole Werner hat das ja auch schon erwähnt, also man geht jetzt schon richtig davon aus, dass vielleicht nur eine Zielformulierung kommt, ein bisschen davon abhängig, ob jetzt gegen Hannover gewonnen wird oder nicht, aber es geht grundsätzlich rum. Das Wort Ziele ist jetzt sozusagen das Wort der letzten 2 Wochen, habe ich das Gefühl, und da frage ich mich,
wo kommt das her? Wer hat damit angefangen, das zu sagen? Auf einmal geht's ja los.
Vor vielen, vielen Monaten haben wir schon darüber gesprochen und uns geärgert. Und ich weiß jetzt nicht, wenn die jetzt auch dann nochmal eine richtig gute Kaderpolitik demnächst machen, Scoop, da können wir doch über nichts mehr reden. Werder Bremen hat Ziele, haben eine gute Kaderpolitik, ja, bald haben wir noch gute Finanzen. Da sind wir so ein erfolgreicher Club, da gibt es ja gar nichts mehr zu diskutieren. Da sagst du, wieder gewonnen, ist ja langweilig hier. Ja.
Also wie ich höre, du meinst, Bayern München kann sich warm anziehen, ne?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, ruf mal bei Uli Hoeneß an, aber ich glaube, die Nummer, die geht ja jetzt nicht mehr, weil da andere an der Macht sind. Müssen wir nochmal gucken. Dann sollten wir vielleicht mal beim Olli Kahn anrufen. Genau. Warte ab, Olli, wir kommen.
Ja. Wir kommen, ja. Zieht euch schon mal
also warm an. Also kannst du jetzt ja nochmal eine Meisterschale holen, aber danach, die Saison ist vorbei.
So sieht's aus.
Oder seht ihr mal, so, das sind doch mal Ziele, die auch vielleicht jetzt von hier nach oben getragen werden. Wartet mal 2-3 Monate ab. Falls wir dann mal Tabellenplatz 2 sind, dann ruft der Baumann auch beim Uli Kahn an und sagt, komm hier, machen wir Eröffnungsspiel direkt, ficken wir euch mal aus eurem Stadion weg. 5-2, also, kannst dich noch dran erinnern.
Genau, und du weißt ja, Ziele müssen ja immer realistisch sein und das ist für mich ein total realistisches Ziel auf jeden Fall.
Ja, genau. Schade, dass man wahrscheinlich eine deutsche Meisterschaft hier in den nächsten 50 Jahren nicht mehr sehen kann. Das ist echt das Traurigste an dem ganzen Sport mittlerweile, aber das können wir dann in den langen Interviewrunden mal irgendwann machen.
So, aber Sepp, ich würde auch einen Pokalsieg mitnehmen, da hätte ich auch keinen DFB-Pokalsieg würde ich auch gerne mitnehmen, ist
ja
auch ein Titel.
Ja, das ist aber diese Saison ein bisschen schwieriger geworden. Ja,
das stimmt natürlich, da gebe ich dir nicht.
Aber also das fand ich schon sehr interessant, dass jetzt das Thema noch mal ein bisschen nach vorne gebracht ist und vielleicht auch noch mal als Randinformation, Ole Werner wurde auch wohl interviewt jetzt ja am Montag, auch in der aktuellen Medienrunde und hat wohl mehr als jetzt irgendwie den Weg vom Hotel bis zum Weserstadion oder zu den Trainingsplätzen noch nicht so viel von der Stadt gesehen, war wohl einmal beim Weihnachtsmarkt, wurde aber auch nicht erkannt und konnte in Ruhe sein Glühwein und eine Bratwurst trinken und essen. Also auch interessant. Okay. Und da wurde jetzt nochmal ein Name erwähnt, die U23, das wollte ich auch nochmal sagen, hat ihr Spiel. Und das ist jetzt auch etwas, wo ich jetzt nochmal drauf hinweisen möchte. Wir haben ja auch gesagt, wir brauchen auch Werder Bremen, braucht jetzt eigentlich mal vier Siege am Stück zum Beispiel. Leider ist die Konstellation in der Tabelle ja so, dass wir zum Beispiel mit 4 Siegen am Stück dann auch erst gerade so obendran sind. Und das heißt dann, dass wir dann auch gar nicht nachlassen können, weil wenn wir danach die nächsten 4 Spiele nur 8 Punkte holen, ist man ganz schnell wieder weg. Und bei der U23 war es so, die hatte 16 Spiele nicht verloren, war quasi jetzt Staffelerster, halt das letzte Spiel verloren, also nach 16 Spielen zum ersten Mal wieder. Und die Konkurrenz hat direkt zugeschlagen, hat den ersten Platz eingenommen. Und jetzt geht es erstmal in dieser komischen Aufstiegsrunde weiter, kann man sich dann nochmal angucken. Aber was ich dann noch sagen wollte, da gibt es wohl eine Sturmhoffnung noch, ich bisher auch noch nicht so wirklich gehört habe, weil ich mich aber auch nicht intensiv damit beschäftigt habe. Der heißt, glaube ich, Yinma. Genau. Also, wer es besser sagen kann, von der Aussprache gerne melden. Schickt uns ein Audio dazu. Und der ist also einer unserer Stürmer und den kennt der Ole Werner auch schon aus Kieler Zeiten, wo er wohl verletzt war und hörte sich so ein bisschen darauf an, weil er auch schon viele Tore geschossen hat, dass der vielleicht mitkommen könnte zum Trainingslager, weil auch ne, Corona-Fälle und insgesamt ein bisschen Ausfallproblematik. Also nicht uninteressant, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Ja, ansonsten jetzt für Montag hier alles prima. Mannschaft hat gewonnen, Tabellenplatz 9 weiter gefestigt. Schon eine komische Konstellation, diese Tabelle, dass alles so eng zusammen ist. Selbst Hannover, die irgendwie gefühlt auch schon weg waren, könnten mit dem Sieg gegen uns auch schon auf 3 Punkte an uns herankommen. Also so schnell geht das. Da muss man wirklich schauen. Gott sei Dank haben wir jetzt erstmal genug Punkte geholt, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, dass es erstmal nach unten, glaube ich, erstmal abgesichert ist für den Moment. Und ja, man muss einfach schauen, wie wir jetzt das letzte Spiel bestreiten, was wir da noch machen können. Und für die letzten Worte würde ich im Endeffekt wieder an dich geben, so wie immer. Also macht euch eine schöne Woche und wir hören uns dann zum Vorbericht gegen Hannover wieder.
Genau, gutes Stichwort, Vorbericht Hannover. Ich greife schon mal ein bisschen vor in meinem Schlusswort. Die erfolgreichsten Trainer der letzten beiden Spieltage in der zweiten Liga treffen aufeinander. Ne? Christoph Dabrowski, 2 Spiele, 2 Siege Hannover. Ole Werner, 2 Spiele, 2 Siege Werder Bremen. Also Hut ab, ne? Schon alleine von der Trainerkonstellation ein richtig, richtig cooles Duell. Dann noch der Ex-Bremer Dabrowski, der uns ja 99 gerettet hat mit seinem Kopfballtor gegen Schalke. Aber da kommen wir noch beim Vorbericht drauf genug zu sprechen wahrscheinlich. Und was ich noch ansprechen wollte, 26 Punkte nach der Hinrunde, also Platz 9. Also eins ist schon mal klar, wenn wir aufsteigen wollen, reichen natürlich nicht die 26 Punkte in der Rückrunde, dann hätten wir 52. Und damit werden wir definitiv nicht aufsteigen. Also ich gebe jetzt mal einfach, wir waren gerade beim Ziel und das soll jetzt mein Schlusswort sein. Ich sage für die Rückrunde 36 Punkte. Hinrunde 26, Rückrunde 36. Und dann sind wir vielleicht sogar in der ersten Liga wieder oder spielen die Relegation. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne, overall. Wir stehen zusammen, ein Green-White Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder